Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Dieser Podcast wird präsentiert von ETL Atoga, Steuerberatung für Hotellerie und Gastronomie.
Morgen zusammen. Von den HSV-Aufstiegsfeiern wieder halbwegs ausgenüchtert darf ich einen Mann begrüßen, der Fan eines Gegners in der kommenden Bundesliga-Saison sein wird. Ich sage nur Allianz Arena, klatschen. Wir hatten schon in Nürnberg auf der Hoga 223 das Podcast Vergnügen. Ja, deshalb wird es Zeit, auf diese 2,5 Jahre zurückzuschauen. Der Blick geht aber natürlich auch nach vorn und da passt es ganz gut, dass die neue Bundesregierung jetzt in Amt und Würden ist. Was erwartet mein Gast von dieser und wie geht es ihm sonst so? Ein herzliches Grüßgott an den Landesgeschäftsführer des DEHOGA Bayern, Thomas Gebhardt.
Hallo, ich grüße dich.
Schön, dass wir mal wieder zusammen sind. Zwischendurch haben wir uns ja durchaus immer mal gesehen.
Wir haben uns immer wieder mal gesehen und da du den HSV angesprochen hast, den ich natürlich sehr gratuliere zum Aufstieg, auch ich bin wieder ausgenüchtert von der Meisterschaft des FC Bayern München.
Also. Sehr gut.
Ja, wir freuen uns auf die nächste Saison.
Ja, absolut. Ich muss mich erstmal wieder an die ganzen Bundesliga-Namen gewöhnen. Ich kenne die ja gar nicht mehr.
Ja, okay.
Und wollen mal schauen, was das gibt. Aber war natürlich bei uns nach 7 Jahren Abstinenz, naja. Ja, ich erinnere mich gerne auch an unseren Schnack von damals über den Eingang NCC Ost, der Nürnberg Messe. Da saßen wir direkt zusammen. Heute sehen wir uns über kleine Umwege, wie wir gerade gemerkt haben, am Bildschirm. Ich habe mal aus unserem damaligen Podcast 3 Punkte herausgesucht und möchte von dir gerne wissen, was daraus so geworden ist. Nummer 1, müssen wir nochmal drauf eingehen, Corona. Ein Teil der Corona-Schutzmaßnahmen lief damals im Januar 2023 noch und am 7. April war damit Schluss. Inwieweit hat sich die Hoga in Bayern davon erholt?
Ja, das ist natürlich immer noch die intensivste und krasseste Zeit, die wir damals durchgemacht haben. Mit Corona ein ständiges Auf und Ab. Und auch wenn finanziell Deutschland, glaube ich, sehr gut auch mit entschädigt hat, auch was Überbrückungshilfen waren und vieles mehr, so sind trotzdem diese Zeiten nicht spurlos vergangen. Also zum einen, wenn eine ganze Branche nicht mehr arbeiten kann und darf, dann hat es auch Auswirkungen auf das Personal. Wir haben teilweise Mitarbeiter verloren, auch wenn wir viele gerade Festangestellte zurückgewonnen haben. Aber das hat massiv die Betriebe beschäftigt. Dann haben natürlich einige trotzdem, trotz Förderzuschüsse und Entschädigungen, Überbrückungshilfen, haben ihre Ressourcen teilweise einfach aufgebraucht, auch Altersvorsorgen. Das muss man erstmal wieder erwirtschaften. Und deswegen sind wir einfach froh, dass die Zeit vorbei ist. Uns wird das ganze Thema Endabrechnung, Überbrückungshilfen noch eine Weile beschäftigen. Da wird jeder Fall einzeln geprüft. Wir versuchen zu unterstützen, wo es geht. Ich glaube, keiner braucht so eine Zeit nochmal. Aber das noch Schlimmere war, dass eigentlich dann nach Corona, als wir wieder Zuversicht geschöpft haben, dann mit der Ukraine-Krise eigentlich die nächste Krise kam. Und deswegen war es eine lange Zeit. Und wenn man sich dem bewusst wird, das ist jetzt 2 Jahre scheinbar her, Sascha, da war schon ganz schön was dazwischen. Aber von daher, Corona-Haken dran, wir schauen nach vorne und wir hoffen einfach, dass die Betriebe, die jetzt noch offene Endabrechnungen haben, einfach trotzdem irgendwie da rauskommen. Denn ein was muss man schon sagen, der Staat verspricht vollmundig immer viel Geld am Anfang und am Schluss wird natürlich berechtigterweise auch mal genauer hingeschaut. Aber wir müssen einfach gucken, dass unsere Betriebe erhalten bleiben, weil die Wirtshauskultur, das habe ich, glaube ich, damals auch gesagt, ist einfach unser Erfolgsrezept, gerade auch in Bayern und Rückgrat des Tourismus. Und von daher kämpfen wir weiterhin mit allem, was wir haben und können für unsere Betriebe.
Die Kennzahlen der Hotellerie sind ja ganz ordentlich. Gästeankünfte zu Übernachtungen 38,9 Millionen und 102 Millionen Übernachtungen 2023 und 2024 waren es dann 40,6 Millionen Übernachtungen, 102,7 Millionen Übernachtungen. Beschäftigte 2,6% mehr als 2023 und bei der Gastronomie war der nominale Umsatz im Vergleich von 2023 zu 2024 umgekehrt von 2024 zu 2023 minus 0,4%, beim realen Umsatz sogar minus 3,6% und bei den Beschäftigten sind es mehr 2,1% mehr als 2023. Gut, die Gastronomiezahlen sind jetzt nicht so doll, aber grundsätzlich kann man da ja doch einigermaßen mit zufrieden sein, oder?
Ja, wobei man muss da genau hinschauen. Also wir haben wieder Tourismusrekordjahre. Wir sind Tourismusland Nummer 1, auch in Deutschland. Und die reinen Übernachtungszahlen belegen das auch. Aber sie sagen eigentlich nichts zur individuellen Situation und zum Zustand der Betriebe. Mhm. Und das haben wir jetzt schon beobachtet. Teilweise ist richtig viel los. Die Leute arbeiten rund um die Uhr. Und am Ende vom Jahr oder am Ende vom Monat bleibt einfach nichts übrig. Das war das Hauptproblem. Also reale Umsätze sind gesunken. Wir haben auch jetzt erst neueste Statistiken haben. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass die Umsätze auch gleich bleiben, der Ertrag ist einfach weggeschmolzen. Und deswegen ist die finanzielle Lage vieler Betriebe tatsächlich sehr, sehr ernst. Und deswegen haben wir aber auch viel Hoffnung auf die neue Bundesregierung.
Ja, ich habe noch eine spannende Zahl gefunden. Im Vergleich zu 1923 ist die Zahl der Schankwirtschaften um 71,5% zurückgegangen, während die speiseorientierte Gastronomie um etwa 25% zugenommen hat.
Ja, die Schankwirtschaft hat einen richtigen Sprung nach unten gemacht, damals mit dem Rauchverbot. Das war ja ein ewiges Hin und Her und in Bayern haben wir mit das strengste Rauchverbot überhaupt. Und jetzt mal ganz platt und einfach dargestellt, viele durften daheim nicht rauchen, sind in die Kneipe gegangen, haben Bier getrunken und mit Freunden dann auch geraucht. Wenn man dann auch irgendwo hingeht, wo man ein Bier trinken kann, aber nicht mehr rauchen, dann hat man sich vielleicht überlegt, dann kann ich gleich daheim bleiben und am Balkon rauchen. Also von daher, das hat einen massiven Sprung, einen massiven Gang nach unten gebracht, wobei an sich immer noch der Wirtshausbesuch, das Essen aus Haus ja attraktiv ist. Die Frage ist halt auch hier der Blick genau hin, welche Betriebstypen haben wir? Und wir haben ja zum Beispiel auch so vier Phasen des Gastronomiesterbens. Die deutsche, bayerische Küche mal ganz oben, dann geht es runter, bis man irgendwann beim Asia-Imbiss ist. Also nichts gegen chinesische, asiatische Restaurants, ja. Aber wenn am Schluss der Imbiss ist, dann ist es zwar auch noch offiziell Konzessionen, Speiserestaurant, aber es ist halt nicht das große, auch Dorfwirtshaus oder die große Gastronomie, die wir uns da ursprünglich mal vorgestellt haben.
Mhm. Gut, die Zahl war jetzt auch 71,5% von 1923, ne? Also von daher, das fand ich jetzt als historische Zahl ganz interessant und nichtsdestotrotz, das Rauchverbot, das wird ja heute, finde ich, alles ein bisschen schön geredet, dass das jetzt alles toll ist und sowieso, ich möchte nicht wissen, wie viel da dann wirklich über den Jordan gegangen sind, ne? Oder die Isar entsprechend.
Ja, genau. Ich meine, in Speiserestaurants da vielleicht noch ein Satz dazu. Ich glaube, da können wir es uns jetzt aktuell nicht mehr vorstellen, aber ein bisschen mehr unternehmerische Freiheit mit entsprechenden Räumlichkeiten oder wie auch immer, wären da, glaube ich, eine gute Sache gewesen.
Ja, nur das bei uns ganz gut geregelt. Niedersachsen, Hamburg ist das alles ganz ordentlich geregelt. Ne? Du musst das dann kennzeichnen. Ach, unter 18-Jährige dürfen nicht rein und dann hat sich das. Nummer zwei, wir fragten uns auch, wie die Branchenverbände mehr zusammenwirken können. Siehst du einen Mehr an Kooperationsbereitschaft oder kocht doch wieder jeder eher sein Verbandssüppchen?
Na, ich glaube, dass wir doch sehr gut kooperieren und wir hatten auch eine Kampagne ja jetzt zur Bundestagswahl gezielt darauf angesetzt, dass wir anschlussfähige Themen haben. Also unsere Kampagne hatte das Motto ja, damit alle gewinnen, also Zeit für echte Lösungen. Und wenn man sich die einzelnen Forderungen anschaut, gut, 7% vielleicht ein bisschen weggenommen, aber das Thema Wochenarbeitszeit, Entbürokratisierung, Leistung muss sich wieder lohnen, all diese Themen sind anschlussfähig, auch branchenübergreifend. Und deswegen, glaube ich, funktioniert eine Verbändeallianz sehr gut. In Bayern leben wir das tatsächlich sehr, sehr stark und sehr gut über die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, weil man halt einfach gemeinsam stärker ist und gemeinsam mehr erreicht. Und deswegen macht es einfach Sinn, dass man zusammenarbeitet, auch wenn jeder so seine Spezialthemen hat. Wir müssen es schaffen, dass die Wirtschaft zusammen agiert. Und vor allen Dingen, das haben wir ja in Bayern auch lang gehabt, wir sind ja noch eine starke Industrienation. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass auch Industrie gemeinsam mit dem klassischen kleinen Mittelstand agiert. Denn auch Industrieunternehmen wissen, dass sie ohne entsprechenden Tourismus oder auch vielleicht Hotels, Gaststätten auch nicht erfolgreich sind. Und umgekehrt, wenn wir die starken Industriearbeitsplätze nicht haben, dann gehen auch weniger bei uns in die Gaststätten und in die Hotels und da sinkt da auch der Umsatz wieder. Also wir sind zusammen in einem Boot, wir kämpfen als Wirtschaft, als Mittelstand für bessere Rahmenbedingungen und das kriegen die Verbände ganz gut hin. Verbessern kann man es immer noch.
Ja. Gut, das gilt jetzt eher für Bayern. Im Bund sehe ich das teilweise ein bisschen anders. Das splittert sich teilweise wieder ein bisschen. Aber in Bayern gehen die Uhren anders, haben wir letztes Mal schon gesagt. Manchmal auch gut. Nummer 3, deine damalige Lieblingsbürokratie war die Allergenkennzeichnung. Hat sich dort, ich wage es gar nicht zu fragen, hat sich dort etwas zum Negativen oder sogar Positiven gewandelt?
Also zumindest hatten wir mal, wir haben ja in Bayern schon immer diese Praxischecks gehabt, also das waren Runden, wo alle Akteure und auch mal die Praxis gefragt wurde, wie sie gewisse Regelungen sehen und finden. Es gab einen solchen Praxischeck Ende letzten Jahres, organisiert vom Bundeswirtschaftsministerium in Bayern. Mhm. Und das war auch wieder mit Höhen und Tiefen. Es gibt jetzt auch ein Ergebnisprotokoll. Es steht die Allergenkennzeichnung mit drin, dass man es anpacken will. Jetzt hat es ehrlicherweise durch den Regierungswechsel vielleicht auch ein bisschen gedauert. Aber ich bin wirklich zuversichtlich, dass man an dem Punkt noch was hinkriegt, weil allen Akteuren ist gerade und vor allen Dingen auch den Akteuren der neuen Bundesregierung klar, wenn man jetzt bei dieser Bürokratie, bei unseren Dokumentationspflichten, Statistiken, wie auch immer, nicht jetzt wirklich mal spürbar Erleichterungen schafft, dann wird man die Wirtschaft nicht mehr angekurbelt kriegen, dann wird man die Wirtschaft nicht zum Laufen bringen. Und deswegen, ich gebe da noch nicht auf, ist echt zäh, ja. Aber so ist das politische Geschäft oft, bohren dicker Bretter, manchmal sind es Metallbretter, würde ich fast sagen, und deswegen, oder Mammutbäume. Und deswegen, wir bleiben da dran. Ja. Wir nehmen da auch den Koalitionsvertrag beim Wort, da ist viel Chancepotenzial drin und steht der Tropfen, hüllt den Stein.
Ja, oder Hopfen auch, ne?
Oder auch das.
Ein Thema, was wir damals noch nicht hatten, was jetzt in der Zwischenzeit aufgekommen ist, vor 10 Monaten ungefähr, war was, was wir beide bei LinkedIn kommentiert haben. Und zwar ging es um die Kampagne Untapped Potential. Es ging dabei um Chancengerechtigkeit für Frauen, auch gut ausgebildete Flüchtlinge im Erwerbsleben zu unterstützen. Das hat also zum Beispiel Judith Williams von Die Höhle der Löwen unterstützt. Soweit so gut, aber wieder mal kam unsere Branche dabei richtig schlecht weg. Magst du da noch was zu sagen?
Ja, unsäglich einfach nur. Also wir haben, es steht außer Frage, es wird einen Kampf um Arbeitskräfte geben. Mhm. Außer ich mache die Wirtschaft so kaputt, dass ich Arbeitslosigkeit wieder habe. Da hoffen wir, werden wir jetzt die Kurve hinkriegen. Ein Stück weit ist es leider passiert mit der letzten Regierung. Aber wenn die Wirtschaft weiter läuft, dann wird dieser Kampf um Arbeitskräfte weiter zugeben. Wir hatten einen einfachen Grund. Wir haben einen demografischen Wandel. Wir alle wissen, die Babyboomer schiebt es raus. Wir haben mittlerweile deutlich mehr Renteneintritte als Schulabgänger. Und deswegen sind gerade personalintensive Branchen besonders betroffen, weil sie halt viel Mitarbeiter brauchen. Gesundheit, Pflege, Gastgewerbe. Dann muss man, glaube ich, auch kämpfen um Mitarbeiter. Man muss sich als Branche gut darstellen. Aber es gibt aus meiner Sicht eine rote Linie, die nicht überschritten werden soll. Die rote Linie wäre aus meiner Sicht, dass man nicht andere Branchen schlecht macht. Mhm. Also ich darf nicht auf Kosten anderer Branchen mir selbst einen Mehrwert, einen Vorteil bieten. Wir hatten da auch einen richtigen Clinch mit der Deutschen Bahn. Die hatte flächendeckend bei uns in Bayern plakatiert, früher in der Gastro tätig, heute Lokführer. Also auch dieses unterschwellige, such dir doch mal was Besseres. Und das entspricht einfach nicht den Tatsachen, denn unsere Branche ist hochattraktiv, wir haben tolle Job, wir können enorme Karrierechancen bieten und deswegen ist es einfach unseriös, unanständig und definitiv nicht korrekt, dass man auf den Kosten mit so vermeintlichen Halbwahrheiten irgendwie da sich einen Wettbewerbsvorteil erlangen soll. Also Gastro kann nicht jeder, deswegen macht es vielleicht nicht jeder. Aber dass es was Schlechteres sei, das ist absoluter Quatsch. Und das belegen übrigens auch die aktuellen Ausbildungszahlen bei uns. Ja. Wir haben höhere Werte als vor Corona. Ja. Aber wir brauchen halt so viele Mitarbeiter. Das ist unser Problem. Ich kann nicht automatisieren, robotisieren, KIsieren, digitalisieren und meine Mitarbeiter in der Masse wegkriegen, wie es vielleicht standardisierte Fließbandbranchen können. Und das ist unsere weiterhin größte Herausforderung.
Mhm. Also deshalb auch nochmal ein Appell, unsere Branche schlecht zu machen, weil die dann immer schnell im Fokus ist und naja, da muss man am Wochenende arbeiten und dies und das und jenes, ne? Und sowieso, das muss man aufhören. Ich kriege jetzt ja auch immer mehr mit, dass man das auch eher dann mal zum Vorteil generiert, indem man sagt, naja, gibt genügend Leute, die haben Lust, am Wochenende zu arbeiten, weil sie dann in der Woche frei haben. Und dann hast du mehr Platz am Badesee oder in der Stadt.
Oder bei uns in den Skipisten. Ja. Montag ist die Skipiste frei. Das werden wir machen, aber deswegen haben wir auch so stark gekämpft. Ich will kein Thema vorwegnehmen, aber es passt jetzt ganz gut für die Umstellung auf eine Wochenarbeitszeit, die jetzt im Koalitionsvertrag endlich verankert ist. Das ist wichtig, weil wenn ich mir anschaue, ich habe Branchen, die können Homeoffice anbieten. Du zum Beispiel mit deinem Podcast.
Ich mache lieber mit dir direkt irgendwo.
Aber, genau. Aber jetzt machen wir uns auch nichts vor. Also ich glaube nicht, dass derjenige, der im Homeoffice arbeitet, streng den 8-Stunden-Tag einhält und die Ruhepausen nach Vorschrift macht, sondern das ist eine Flexibilisierung für ihn, eine tolle Sache, die man auch nutzen soll. Aber was ist mit den ganzen Branchen, die weniger Homeoffice oder gar kein Homeoffice anbieten können? Also ich kann halt schlecht daheim am Küchentisch stehen und sagen, ich bin der Rezeptionist oder ich koche jetzt meinen Schnitzel von zu Hause und ich weiß gar nicht, wie ich es dann hinkriege. Für die habe ich diese Möglichkeiten nicht. Und deswegen natürlich hilft es auch den Unternehmern, wenn ich Verfügbarkeiten, also Arbeiter oder Fachkräfte flexibel einteilen kann. Aber es war ja die Forderung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die wollten ja die Vereinbarkeit von Familienleben, von Freizeitleben. Und die können jetzt einfach ihre Arbeitszeit flexibel einteilen. Sie können über den Tageshöchstarbeitszeit hinausgehen und dann funktioniert vielleicht auch die 4-Tage-Woche so, wie wir sie uns vorstellen, nämlich gleiches Arbeitsvolumen in 4 Tagen abgewickelt, habe ich 3 Tage frei, ist ein enormer Vorteil zu irgendwelchen Bürojobs. Also das schafft jetzt wirklich viel Flexibilität, auch zur Attraktivitätssteigerung der Branchen, der Berufe. Entschuldigung, hört sich ein bisschen flapsig an, aber in dem Land ist was falsch. Wir können einmal im Jahr das Geschlecht ändern, aber wenn einer mal länger als 8 oder 10 Stunden arbeiten will, dann wird es ihm verboten. Da passt was nicht. Und deswegen ist gut, dass das endlich korrigiert wird, dass das hoffentlich möglichst schnell angegangen wird und dass wir endlich hin zur europäischen Arbeitszeitrichtlinie kommen und eine Wochenarbeitszeit ermöglichen. Heißt nicht mehr Arbeit, heißt nur flexibler eingeteilt.
Wobei da, wenn wir schon dabei sind, wie du richtig sagst, ja, die Frage ist, viele Sachen, die stehen da drin, aber kommen die auch alle? Ne? Also wenn ich jetzt dann höre, irgendwie Lieferkettengesetz, ist ja auch so eine schöne Bürokratie. Ja, da ist man sich jetzt doch noch nicht einig. Da hat der Vizekanzler jetzt gesagt, das sehen wir nicht so. Wochenarbeitszeit, ja, steht drin, ist auch noch nicht durch. 7% soll auch kommen. Aber richtig durch ist das ja alles noch nicht. Ne? Also hast du dann noch Befürchtung, dass das nochmal kippt?
Nein, auf keinen Fall. Kann ich ganz klar sagen. Auch wenn der ein oder andere das anders sieht, es steht im Koalitionsvertrag. Es stimmt, dass nicht alles aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt wird. Fakt ist aber, wenn man da nicht drin steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass was kommt, auch null. So, und vielleicht kurz, kommen wir später vielleicht noch auf die 7%, aber es steht da auch unter Finanzierungsvorbehalt viele Maßnahmen, aber bei den 7% steht ein Datum drin. 1.1.2026. Und deswegen ist es fix, das wird kommen. Im Übrigen wird es als Paket verhandelt. Einige hätten es sich ja früher gewünscht. Ganz so schnell geht es auch nicht. Jetzt musste ja erstmal die Regierung stehen. Dann wird man eine Steuergesetzgebung auf den Weg bringen. Das dauert auch seine Zeit, muss ja ordentlich ablaufen. Es wird zum Beispiel auch die Pendlerpauschale am 1.1. erhöht. Also das wird im Paket geschnürt, soll uns ganz recht sein und wird am 1.1. kommen. Ich war überrascht über manch Erreichtes in dem Koalitionsvertrag, unter anderem auch die Wochenarbeitszeit. Hätte nicht gedacht, dass die SPD, stark gewerkschaftsgetrieben ja, da mitgeht. Aber egal, was sie jetzt sagen, auch Thema Mindestlohn, es steht schwarz auf weiß da drin und da ist oft das Geschriebene deutlich mehr wert als das, was dann vielleicht in Interviews nochmal anders interpretiert wird. De facto muss man reinschauen, was steht da drin und dann muss das auch umgesetzt werden. Also da sind wir als Verbände jetzt auch wieder gefordert. Wir haben aber auch eine gute Zusicherung von der CSU. Es gibt ja jetzt mit Markus Söder einen Parteivorsitzenden, der im Prinzip eine Sonderrolle auch hat, weil er einfach ein Parteivorsitzender ist und bei den Koalitionsausschüssen dabei ist. Wir werden schauen, dass das möglichst schnell kommt und Sachen, die wir nicht so mögen, die werden wir schauen, dass wir die vielleicht wieder wegkriegen. Aber ich bin zuversichtlich und das ist unser Job und das kommt schon. Es muss kommen. So einfach.
Also ganz einfach.
Ganz einfach.
Also der Einsatz gegen die Mehrwertsteuererhöhung auf Speisen, das ist halt stand in den Regierungsprogrammen schon drin von CDU und CSU und die SPD hat es aber auch mit drauf auf dem Kasten und hat das jetzt mit beschlossen. Jetzt hat die ganze gesamte DEHOGA, auch andere dafür gekämpft, aber vor allem auch die bayerische Version. Beschreib mal deine Gefühle, als das jetzt beschlossen wurde.
Also ganz ehrlich, man kann diesen Erfolg, was wir da erreicht haben, und zwar geht es zu 100% auf den DEHOGA. Wir haben da nie aufgegeben, dafür zu kämpfen. Wir sind immer wieder aufgestanden. Wir sind immer all in gegangen bei dem Thema. Hat uns auch, wir haben in Bayern damals sogar Radiowerbung, Fernsehwerbung gemacht, war uns nichts zu schade, weil es einfach existenziell ist, dass man einfach wieder mehr Ertrag hat und dass man vor allen Dingen die steuerliche Gleichbehandlung hinkriegt zwischen Essen to go und Lieferdiensten, ja, dass das dauerhaft kommt. Und es ist ein, also man kann das gar nicht in Worte fassen, was uns da passiert ist. Also es grenzt trotzdem an ein Wunder. In dieser Konstellation auch der wirtschaftlichen Schwierigkeiten und was es alles für Unsägbarkeiten gab, aber einfach nie aufzugeben, als wir uns damals von einem Tag auf den nächsten gesagt haben, es erhöht sich wieder, nochmal aufzustehen, wieder sich mit der Kampagne neu sortieren, wieder alles dafür zu geben, zu kämpfen. Und du hast es gesagt, es war in den Wahlprogrammen, bei der SPD war es leider nicht drin übrigens, aber es war in den Wahlprogrammen, es war sogar im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU, CSU, dann in den Sofortprogrammen, also in den 100-Tage-Programmen. Und dann gab es ja dieses Sondierungspapier, das die Basis war für Koalitionsverhandlungen. Und da waren unsere wichtigsten Themen alle schon abgefrühstückt. Ja. Also wir haben uns vor 8 Jahren einen DEHOGA-Bayern-Plan auferlegt. Ich weiß nicht, ob wir das vor 2 Jahren mal angesprochen hatten. Da hatte ich drei Forderungen haben wir im Kern gehabt, auch von Bayern. Das war die 7% Mehrwertsteuer, die Wochenarbeitszeit und Entbürokratisierung. Und diese Fokussierung auf diese drei Themen haben wir nie aufgegeben. Die haben wir zu 100% jetzt verankert und sie sind im Koalitionsvertrag und sie werden umgesetzt. Und von daher, wenn jemand noch gezweifelt haben sollte, ob er Mitglied wird eines solchen Vereins oder Verbandes, dann sollte es jetzt vorbei sein. Denn wir werden weiter Schaden abwenden. Leider machen wir 80% immer Schaden abwenden, was wenige sehen. Jetzt haben wir mal 100% gestaltet. 100% gestaltet. Und das wird der ganzen gesamten Branche helfen und sie auch in eine gute Zukunft führen. Also ich habe mich super gefühlt.
Okay. Ja, und unsäglich sind natürlich dann wieder einige Reaktionen, wieder mit Gastrosteuer und so weiter als Klientelpolitik zu bezeichnen. Da muss man auch mal ganz klar sagen, die Leute wollen ja auch mal bis ihre Hochzeit bis morgens um 5 feiern und das wäre dann auch alles nicht möglich. Und wie wichtig dieses, ja, das Wirtshaus ist zum Beispiel oder ein Hotel oder ein Restaurant, das haben wir während Corona gesehen. Und deshalb finde ich, muss man da auch mal ganz klar sagen, ja, ich würde mir auch eine generelle Steuerreform über alles wünschen. Ja, das wäre das Allerbeste, aber das ist nicht sehr wahrscheinlich so. Und dann sind diese Schritte doch für die Branche echt wichtig und auch für den Bürger selber, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jede Branche muss doch für sich sehen, was ist für sie am wichtigsten zum Überleben. Und für uns sind es halt die 7%, weil ich einfach aus dem Umsatz, den ich habe, jetzt 12 Prozentpunkte mehr rausholen kann und weil ich endlich die steuerliche Gleichbehandlung auch habe. Die Friseure waren ein bisschen neidisch, die wollten es auch. Ja, ob das die sinnvollste Maßnahme ist bei den Friseuren, wenn ich 5 Leuten am Tag die Haare schneide, ob ich dann 12 Prozentpunkte weniger Umsatzsteuer habe, ich glaube, ob es die rettet, weiß ich nicht, muss jeder für sich wissen. Es gibt viel Neid, logisch. Was manche Wissenschaftler von sich gegeben haben, hat aus meiner Sicht nichts mit den Tatsachen zu tun. Also ich habe selbst Finanzwissenschaften studiert, Mikroökonomie auch und die Wirkung von Steuern. Ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ob das ein elastisches, unelastisches Gut ist, als die Schlussfolgerung hatten, dass es eine Subvention für Reiche ist, weil nur Reiche und Kinderlose in die Gastronomie gehen. Entschuldigung, ja, das ist ja so krank und bescheuert, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und wir haben aber auch hier als DEHOGA nachgesteuert, wir haben mit INSA eine Befragung in Auftrag gegeben, die herausgefunden hat, dass eben es überhaupt nicht stimmt. Dass jetzt Foodwatch auch neidisch ist und einen Quatsch erzählt, ich meine, jetzt wird erzählt, dass das eine Förderung von McDonald's und Co. ist. Ja, Entschuldigung, McDonald's und Co. hatten ja schon die 7%. Also wie man so einen Quatsch erzählen kann, ist mir auch ein Rätsel. Ja. Aber egal, wir versuchen da dagegen zu halten. Das Gute ist, und das auch, weil wir einen direkten Draht permanent zu ihm haben, ein Markus Söder lässt sich von sowas nicht beirren, sondern er steht wie der Fels in der Brandung. Und er weiß, dass es keine Klientelpolitik ist. Er weiß, es hilft den kleinteiligen Mittelstand. Er weiß, es hilft diesen ganzen Wertschöpfungsketten. Es ist ja nicht so, dass nur als DEHOGA wir das gefordert haben auch. Wir hatten die Unterstützung des Bayerischen Fleischerhandwerks. Die Bäcker, die Brauer, die wollten alle, dass die Gastronomie erhalten bleibt. Wir sind ja Teil des Tourismus und wir haben Wertschöpfungsketten. Bei uns partizipiert auch der Schreiner. Weil wenn wir unsere Hotels sanieren, dann wird der regionale Schreiner unterstützt. Und also wir haben ja diese Wertschöpfungsketten, die einfach extrem wichtig sind, und deswegen ist es eine super Sache. Es ist eine grundlegende Rahmenbedingung und Eckpfeiler, um zukunftsgut aufgestellt zu sein, und deswegen, wir bleiben dabei. Das ist genial und wir werden es kriegen und wir werden daraus was machen. Die Branche wird da wieder Mut schöpfen und richtig Vollgas einfach geben.
Die Gäste werden aber höchstwahrscheinlich von der Senkung eher nichts haben, oder?
Ja, Mai, wenn ich 1:1 den Gästen durchreichen würde, dann bräuchte ich die Forderung nicht, denn das Ziel war ja, die Betriebe zu erhalten. Also die Gäste werden zum einen einen Riesenvorteil haben, weil ihr Dorfwirtshaus höchstwahrscheinlich erhalten bleiben kann. Mhm. Und zum zweiten wird es sicherlich auch einen dämpfenden Effekt haben. Das heißt, es werden die Preise nicht unbedingt so stark steigen in Zukunft. Mhm. Ob sie jetzt wirklich sinken, keine Ahnung. Muss jeder für sich entscheiden. Vielleicht ist es ja auch eine Mischkalkulation. Tut mal ein Kindergericht ein bisschen günstiger machen, das andere nicht. Aber das Grundproblem war ja, dass der Ertrag weg war. Mhm. Und deswegen ist die Maßnahme ja so wichtig. In den meisten Branchen ist die Mehrwertumsatzsteuer ist ja ein durchlaufender Posten. Muss man ja fragen, warum ist es in der Gastro nicht? Zum einen, weil man anders einkauft, als man dann verkauft. Aber auch, weil eben die Betriebe eben nicht 1:1 die Kostensteigerungen immer gleich an den Gast weitergegeben haben, weil es eben abgefangen wurde. Ob das jetzt klug war oder nicht, weiß ich nicht. Man muss sicherlich ordentliche Qualität anbieten, dann auch streng ordentlich kalkulieren und einen Preis verlangen. Das ist schwer genug, weil die Gäste auch vergleichen. Man verkauft ja kein Bier oder kein Schnitzel, sondern es steckt ja so viel mehr da drin. Vom Personal über Strom, über alles, was dazugehört. Und deswegen, die Sache ist für die Betriebe in erster Linie, es wird sicherlich auch für die Gäste in irgendeiner Art und Weise einen Vorteil haben. Und wenn es einfach die Betriebe sind, die weiter erhalten bleiben, dass ich mein Bier, mein Essen, mein Hotel und alles genießen kann.
Ja, das ist mal eine wichtige Positionierung, finde ich, und das mal klarzustellen, weil das habe ich auch gelesen und deshalb finde ich die Antwort auch ziemlich gut. Ich habe mal bei ChatGPT mal gefragt, was du zwischen unserem ersten und zweiten Podcast so gemacht hast. Das Ganze, oh, das ist ganz interessant. Ja, das kann, also ich komme da langsam rein. Ich bin ja auch so totaler Spätstarter, aber so langsam komme ich da ein bisschen rein. Und das mache ich jetzt immer bei diesem Blitz-Podcast. Und da steht dann halt drin: Veranstaltung und Branchenvertretung, Gasthof Frühling 2024, Bayerischer Gastgebertag 2024. 2025 hatten sie jetzt noch nicht mit drin. Öffentlichkeitsarbeit, Medienpräsenz. Thomas Gebhardt war regelmäßig in den Medien präsent, um die Anliegen des Gastgewerbes zu vertreten. Für mich besonders schön, Engagement gegen Bürokratie und bessere Rahmenbedingungen. In einem Podcast-Interview, du kannst dir vorstellen, bei wem das war, betonte Thomas Gebhardt die Bedeutung kontinuierlicher Lobbyarbeit für die Branche. Er sprach sich gegen übermäßige Bürokratie und zusätzliche steuerliche Belastungen aus und plädierte für pragmatische Lösungen, um das Gastgewerbe zu stärken. Das kam tatsächlich aus unserem Podcast raus. Das fand ich ganz, ganz witzig. Und, und da war dann auch noch eine Bürokratie, die wurde da auch erwähnt, Positionierung zur Mehrwegangebotspflicht. Wie hat sich das denn jetzt gemacht?
Ja, im Prinzip ist es da relativ ruhig geworden. Viele Betriebe haben das bei uns gemacht. Also die bieten mehr Weg an. Am sinnvollsten war ja immer komplett umzustellen, also keine Mischform machen. Aber das große Problem ist, dass es halt von den Gästen auch nicht hundertprozentig genutzt wird, leider. Weil wir sagten damals schon, du musst es den Gästen so einfach wie möglich machen, dieses Mehrweg-Ding auch wieder abzugeben. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass man mehrfach in der Woche ins Wirtshaus geht oder in die Hotellerie oder sonst wo. Aber de facto geht man halt ins Restaurant, holt sich was, Mehrweg und dann, was mache ich jetzt mit dem Becher? Deswegen, wenn wir da ein System hätten mit Schnittstellen, wo ich überall beispielsweise an Tankstellen, an Supermärkten, wo ich auch generell mein Glas, Pfand und was weiß ich was abgebe, genau, auch mein Mehrwegzeug abgeben könnte, dann wäre der Anreiz, glaube ich, höher, Mehrweg zu verwenden. Und deswegen, jetzt kam ja dann das mit der Verpackungssteuer. Unsere Branche kann es beheben, indem sie Mehrweg anbieten. Aber ich glaube, auch diese Verpackungssteuer, das, das ist auch nicht wieder die Lösung, weil ich habe erstens keinen Beitrag, die Kommunen werden daraus keinen großen Nutzen haben und es löst das Problem nicht. Wir müssen einfach schauen, warum macht ein Nutzer es nicht und wie könnten wir es gestalten, dass er es macht. Und das läuft einfach über Anreize besser als über Verbote.
Eine Idee, wie wir das persönlich machen, wäre einfach seine Tupper-Schüssel mitzunehmen und wenn wir noch was zu essen übrig haben, dann hole ich die aus dem Auto und dann packen wir es da rein. Ne? Das wäre auch eine ganz einfache Idee und dann kannst du es zu Hause abwaschen.
Geht übrigens auch. Also tatsächlich, es hat sich da manchmal so im Hinterkopf gehalten, ich darf mein eigenes Zeug gar nicht mitbringen aus hygienischen Gründen. Das geht. Also man muss ein bisschen was drauf acht geben, aber klar, das ist der einfachste Weg. Einfach nicht nur, wenn was übrig ist, sondern generell auch kann man seine eigenen Sachen auch mitnehmen.
Früher wurden wir dafür noch komisch angeguckt, heute werden wir fast bewundert dafür. Also viele sagen, ja, genau. Oh, das ist ja toll und so. Ja, also so hat sich das auch gewandelt. Ne? Früher war es ja auch asozial, Essen nicht wegzuschmeißen.
Zu meinem Leidwesen war ich nie jemand, wo ein Essen übrig geblieben ist. Das ist ein anderes Thema.
Ja. Das hat sich alles ziemlich geändert. Ja, dann warst du halt auch mit vielen Politprominenten unterwegs. Das ist auch immer spannend. Du postest das ja auch gerne, ne? Was mit Friedrich Merz, Markus Söder, Katharina Reiche, und vielen anderen mit dabei. Was bleibt dir da so in Erinnerung?
Also die Wertschätzung gegenüber unserer Branche. Das hat sich tatsächlich massiv geändert. Also ich bin jetzt im August 9 Jahre dabei. Unsere Präsidentin hat minimalst nach mir als Präsidentin angefangen. Und wenn man sieht, wo man damals war, mit dem Stellenwert auch in Bayern, mit den Kontakten, dann kann man durch diese Beharrlichkeit und Kontinuierlichkeit und vor allen Dingen das, was ich damals gesagt habe, dieses Lobbying auf Augenhöhe, also nicht mit der Fackel die Leute verprügeln und beschimpfen, sodass man Schulterklopfen kriegt aus der Branche, sondern immer in der Sache orientiert. Klar, die Themen ansprechen, aber sachlich auf Augenhöhe, dann kann man sich viel Kontakt anarbeiten. Und das ist einfach wichtig, denn es kann immer wieder mal was passieren, wo ich schnelle Hilfe brauche. Mhm. Beispiel Bettensteuer in München. Ja. Der Oberbürgermeister oder der Kämmerer von München wollte eine Bettensteuer einführen. Wir haben gesagt, Achtung, Achtung, geht gar nicht, haben uns an den Ministerpräsidenten gewandt mit einem Vorschlag, im Kommunalabgabengesetz eine Bettensteuer zu verbieten. Und wir haben de facto innerhalb von einer Woche das Kommunalabgabengesetz geändert gekriegt, weil der Ministerpräsident gesagt hat, ja, ich verstehe euch, vor allen Dingen mache ich doch keinen reduzierten Mehrwertsteuersatz in Beherbergungswesen, damit dann eine Kommune kommt, um der Beherbergungsbranche wieder das Geld aus der Tasche zu ziehen. Genial. Schaffe ich nicht ohne die Kontakte. Und jetzt klagt zwar München mit Bamberg, glaube ich, zusammen. Wir erwarten die ganze Zeit das Urteil. Wir hoffen, dass es positiv ausgeht. Also, dass wir von diesem Unheil leider als einzig verbliebenes Bundesland verschont bleiben, weil es einfach Quatsch ist und es würde der Branche schaden und nicht nutzen. Und aber deswegen sind diese Kontakte so wichtig. Deswegen ist der regelmäßige Austausch so wichtig. Und deswegen ist ein gutes Verhältnis auch so wichtig. Und im Übrigen, deswegen ist auch eine Stimme so wichtig. Also es gibt ja da auf Bundesebene auch die ein oder anderen Überlegungen da irgendwie wieder hier und hier. Das schwächt uns alles nur. Wir müssen mit einer Stimme sprechen. Die eine Stimme im Gastgewerbe für Hotellerie, Gastronomie heißt DEHOGA mit IHA auch mit an Bord. Und dann passt es. Und wir können alle möglichen mit einbinden. Wir können es abstimmen. Wir können intern ringen, dass nur so raucht. Wir können streiten um die richtige Positionierung. Aber dann muss man mit einer starken Stimme sprechen. Das ist auch so.
Und das tut ja nicht nur die CSU, sondern die Freien Wähler, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, sind da natürlich auch voll mit im Boot. Ne?
Die Freien Wähler sind auch im Boot. Der Wirtschaftsminister hat allerdings Tourismus abgegeben. Der hat Jagd genommen. Wir sind im Landwirtschaftsministerium bei der Michaela Kaniber. Aber auch hier, und das wird akzeptiert, muss man halt sehen, wer ist in der Bundesregierung oder auf Bundesebene präsent und wer nicht. Und die Freien Wähler sind halt im Land tätig, das ist auch wichtig, haben wir auch Kontakt.
Nachwuchskräfte, da hatten wir gerade noch was. Es waren gerade die bayerischen Jugendmeisterschaften im Gange. Wie war es?
Ja, die haben heute begonnen. Ich habe tatsächlich da noch
13. Nichts. 14. Ich habe mich, also stimmt, ich war schon weiter. Bin auch schon ein bisschen genau. Benebelt. Stimmt, die gehen heute durch.
Die haben heute begonnen. Morgen sind wir, morgen ist dann das große Siegeressen auch, kommt die die Staatsministerin Stolz. Wir freuen uns, das ist immer beeindruckend. Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr das Ganze nochmal komplett anders aufgezogen. Wir sind nämlich, jetzt müssen wieder alle weghören, wir sind in die Allianz Arena gegangen. Also wir sind in der Allianz Arena und tatsächlich kommt morgen auch der Uli Hoeneß dazu. Hey. Und wir wollten einfach einen noch wertschätzenderen, bedeutenderen Rahmen für unsere jungen Talente geben. Denn das sind die bayerischen Jugendmeisterschaften. Das ist doch eine tolle Geschichte. Das müssen wir doch nach oben tragen. Und deswegen sind wir auch froh, dass zig Medien jetzt auch kommen. Der BR wird mehrfach berichten, Sat.1 Antenne Bayern und wie sie nicht alle heißen. Also ich glaube, wir sollten insgesamt versuchen, dass man generell nicht nur die bayerischen Jugendmeisterschaften, nicht nur Landesjugendmeisterschaften insgesamt, sondern auch die deutschen Jugendmeisterschaften in das Licht drücken, wo sie auch hingehören. Das ist genial, was da für Leistungen geboten werden, was da erkocht, erwirkt wird. Und deswegen muss der Rahmen einfach passen. Das ist ein roter Teppich, das ist eine coole Location und das ist eine entsprechende Aufmerksamkeit auch in der Gesellschaft.
Wie viele Nachwuchskräfte nehmen da circa dran teil?
Ach Gott, wir haben jetzt immer versucht, weil es ein bisschen schwierig war. Es haben nicht alle Berufsschulen mitgemacht. Wir haben es aber jetzt mal ausgeweitet. Wir haben eine neue Geschäftsführerin, möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, die Catherine Karanscha für Berufsbildung, Fachkräftesicherung, die Nachfolgerin von der Susanne Druh, die über Jahrzehnte den Bereich geleitet hat. Ich kann ja die exakte Zahl gar nicht sagen, aber es ist jetzt, glaube ich, nahezu jede Berufsschule auch mit einem Team vertreten. Platz haben wir genug in der Allianz.
Ja,
aber es sind nicht alle Plätze belegt. Also. Du kannst doch kommen, Sascha, wenn es morgen schön. Gibt gutes Essen. aber wechsel mal das Trikot, bitte.
Ja, das seht ihr, ne? Ich habe ja mein schönes HSV-Trikot an. Gut, du hast da kein Problem mit. Bayern holt sich ja wieder gegen uns 6 Punkte plus 10 Tore. Also was soll's. Von daher kannst du dich eigentlich drüber freuen.
Und immerhin ist es weiß-blau, muss ich an der Stelle
sagen. Siehst du, alles klar. Dann habt ihr noch was Schönes auch schon länger, Ausbildungsbotschafter. Mhm. Und ein davon ist ein guter Kumpel von mir, Jens Bernitzki. Mhm. Ist jetzt auch mit drin. Genau. Was ist denn deren Aufgabe?
Ja, das sind einfach die Ausbildung repräsentieren auch. Also das sind praktisch Botschafter unserer Ausbildungsberufe. Und das hatten wir damals eingeführt, als Angela Insekammer als Vizepräsidentin noch für den Bereich Ausbildung auch zuständig war. Machen wir gemeinsam mit dem Ministerium auch, um einfach Botschafter für unsere Ausbildungsberufe zu haben, die dann auf Schulen gehen, werben und die kriegen entsprechende Urkunde. Da ist einmal immer im Jahr ein Ausbildungsbotschaftertag und das sind von daher ganz, ganz wichtige Botschafter für unsere Branche. Ganz, ganz wichtig.
Sehr schön. Ja, also das ist jetzt der längste Blitz-Podcast aller Zeiten gewesen. 39 Minuten.
Ja, Mai.
Überraschenderweise. Hast du sonst noch was zum Besten zu geben?
Nein, es hat wieder viel Freude gemacht und ich hoffe, es dauert keine 2 Jahre mehr, bis wir wieder in Austausch kommen. Sorry, jetzt habe ich mich selber eingemeldet, eingeladen.
Das hat ja schon ein paar Mal nicht funktioniert, also.
Ja, genau.
Alles klar. Ja, vielen Dank. Viel Spaß bei den Jugendmeisterschaften und dann auf hoffentlich bald wieder.
Auf hoffentlich bald. Alles Gute und den Zuhörern schönste Grüße aus dem sonnigen Bayern.
Alles klar. Und aus Buxtehude. Tschüss.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.